NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer, ich wünsche Ihnen einen tollen Abend. In der Markuskirche in Hannover findet derzeit eine Lichtinstallation des Künstlers Götz Lemberg statt. Der Titel Dunkel Licht. Und ich freue mich gleich auf die Kuratorin Anne Kerbaum und den Pastor Johannes Feisthauer. Sie haben es gestern bei uns im Programm von NDR 1 Niedersachsen gehört. Sängerin Anna R. ist tot. Die Sängerin, deren Stimme unvergessen bleibt. Mit dem Duo Rosenstolz wurde sie bekannt. Plötzlich und unerwartet ist sie gestern mit 55 Jahren gestorben. Wir erinnern an eine ganz besondere Künstlerin. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. NDR 1 Niedersachsen, der Kulturspiegel am Dienstagabend. Ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind. Die Markuskirche in Hannover gilt seit 12 Jahren als sogenannte Kulturkirche. Und zurzeit zeigt sie wieder mal, warum das so ist. Es gibt eine Lichtinstallation, Dunkellicht, so heißt sie. Gemacht vom Berliner Künstler Götz Lemberg, eigens für den kirchlichen Kontext entwickelt. Und pünktlich zum Evangelischen Kirchentag, der startet ja am 30. April und der findet auch ebenfalls hier in Hannover statt. Und bei mir im Studio, da freue ich mich sehr, ist die Kuratorin Anne Kerbaum und Pastor Johannes Feisthauer. Und Sie können uns, glaube ich, ein bisschen was erzählen zu dieser wunderbaren Lichtinstallation. Herzlich willkommen, ihr zwei.
Ja, hallo. Hallo.
Dunkellicht, wenn man den Titel so hört, das ist ja so ein echt poetischer Gegensatz eigentlich. Was verbirgt sich denn hinter diesem spannenden Spiel von Hell und Dunkel, Anne?
Ja, der Künstler möchte gern die Grenzen der Wahrnehmung ausloten. Das ist, glaube ich, die Grundidee. Und er ist auch fasziniert davon, wie kontrastreich eben Licht ist. Licht im Weltall sind nur elektromagnetische Strahlen, also Wellen, die durch ein lichtloses All zu uns kommen und erst beim Auftreten in die Materie, eben in die Erdatmosphäre, praktisch zu Licht werden. Und dieses weiße, helle Licht, das wir ja in der Sonne gerade ganz viel genießen, das enthält alle Farben. Und das sind so überraschende Dinge, mit denen spielt dieser Künstler gerne. Und das Gegenteil davon, der absolute Nullpunkt, das ist die Dunkelheit. Und deswegen hat er auch bei uns, das ganz kontrastreich angelegt, ein ganz, ganz helles Werk, das steht draußen vor der Kirche, und ein extrem dunkles, erschreckendes Werk, das ist in unserer Kapelle.
Wie kam es denn überhaupt zu der Idee? Du bist eine der beiden Kuratorinnen von dieser Lichtinstallation in der Kirche. Wie kamst du der Idee?
Ja, also ich hatte immer schon mir gewünscht, zu einem ganz bestimmten Bibelvers eine Ausstellung zu machen. Und zwar ist es das Wort vom Apostel Paulus. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Und man erkennt jetzt erst, sagt der Apostel, stückweise, und ich glaube, das geht uns Menschen allen so, wir wissen nicht, was kommt. Wir haben nur wirklich eine sehr begrenzte Erkenntnis. Aber wir haben eine gewisse Hoffnung, doch, dass sich das vielleicht noch mal lüftet, das Geheimnis. Und da nun dieses schöne Bild vom Spiegel dort genannt wurde, habe ich also über eine längere Zeit hin immer mal geguckt nach mit Spiegeln arbeitenden Künstlern und kam auf ein bestimmtes Werk, das jetzt auch tatsächlich bei uns mitten im Kirchenschiff platziert ist.
Ja, wunderbar. Und man kann natürlich hin sich das anschauen. Johannes, du bist Pastor in der Markuskirche. Wie fügt sich denn diese Ausstellung jetzt in das spirituelle Leben der Markuskirche ein?
Ja, erstmal dadurch, dass sie einfach präsent ist, diese Ausstellung, in allem, was wir in unserer Kirche tun. Also Gottesdienste feiern, Kinder taufen, Paare verheiraten, aber auch viele Konzerte, die wir in der Markuskirche zu Gast haben. Die Kunst ist immer präsent und dadurch auch immer ein Bezugspunkt in Predigten, aber auch einfach im Aufenthalt in diesem Kirchraum, der dadurch nochmal ganz neu zu erfahren ist. Also es wurden so Erfahrungsräume, würde ich das nennen, geschaffen, drei an der Zahl mit den Installationen von Herrn Lemberg im Kirchraum, die uns nochmal eintauchen lassen in weitere Räume. Also es ist so ein Schachtelerlebnis, das man auch in der Kirche haben kann.
Warum ist es so besonders, dass es eben gerade in der Kirche stattfindet? Es könnte ja in irgendeinem Raum sein, aber was macht es so besonders in der Kirche?
Naja, der Weg in die Kirche, das beobachten wir gerade jetzt in diesen hellen Tagen. Unsere Kirche liegt direkt im Eingangstor zu Eilenriede für den Stadtteil List und Oststadt. Ist natürlich, dass viele Leute dort Ruhe suchen. Die Kirche ist ein Ort der Besinnung und natürlich geht man mit etwas anderen Fühlern in einen Kirchraum und ist dann vielleicht auch nochmal im Dialog mit diesen Kunstwerken auch nochmal besonders gepolt, sodass man da tatsächlich auch für sich im Einzelnen, aber auch vielleicht in der Gruppe ja etwas entdecken kann.
Anne, welche Emotionen und Gedanken sollen die Besucher und die Besucherinnen mitnehmen, wenn sie sich diese Lichtinstallation anschauen?
Das erste ist, glaube ich, Überraschung. Einfach, dass man mit etwas erlebt, womit man nicht gerechnet hat. Und das habe ich eben schon gedacht, als du das sagtest, Johannes. Die Leute gehen bei uns an der Kirche vorbei und sobald wir die Tür öffnen, sind die ersten Menschen drin. Und bei diesen Kunstprojekten, die wir ja nun schon länger machen, sieht man das immer wieder. Sie kommen rein und sind völlig überrascht. Und genau damit arbeitet auch gerade dieser Künstler. Das möchte er. Er möchte unsere Erwartungen, die wir haben, praktisch nicht bedienen, sondern umgekehrt bedienen. Oder er möchte eine Frage aufwerfen. Letztendlich macht er Konzeptkunst mit dem Medium Licht.
Die Ausstellung läuft ja seit dem 9. März, Johannes. Du als Pastor bist ja auch häufiger in der Kirche. Wie sind die Reaktionen bislang so gewesen von den Besucherinnen und Besuchern?
Also erstmal freuen wir uns über den Besucherandrang. Wir hatten jetzt am Sonntag 200 Leute bei uns, die gezielt auch größtenteils in unsere Kirche gekommen sind, um sich das anzuschauen. Ja, also je nach Kunstwerk, die ja ganz unterschiedlich wirken und je nach einzelnen Wahrnehmungen durchweg positiv. Also tatsächlich schafft es der Lichtkünstler mit seinen Werken, unsere Wahrnehmung herauszufordern. Und da gibt es immer diesen Moment des Erkennens oder auch des noch Nichtsehens. Und dann merkt man vielleicht, meine Nebenperson hat das gerade schon entdeckt. Und so führen sich auch die Leute gegenseitig so ein bisschen durch die Ausstellung. Und das ist ganz schön zu sehen, dass dann auch die Menschen dort in der Interaktion miteinander sind.
Der Künstler selber war ja da, ganz zu Beginn. Wie hat er es empfunden?
Ich glaube, er hat sich sehr gefreut. Es war natürlich noch dieser übliche Druck, kurz bevor man eröffnet, dass alles auch klappt etc. Aber er hat sich doch sehr gefreut, denn wir hatten auch bei der Vernissage wirklich ein schön volles Haus.
Sehr schön. Ich hoffe, ihr habt noch ganz oft ein ganz volles Haus in der Markuskirche in Hannover. Dort findet die Lichtinstallation und Ausstellung Dunkellicht statt. Wenn ihr euch jetzt noch was wünschen dürftet für die kommende Zeit, man kann es ja noch eine ganze Zeit sehen mit neuen Projekten, was da alles noch so kommen soll. Was wäre das, Anne?
Oh, wir haben schon ganz viele Pläne für neue Projekte und werden sie auch angehen. Und da werden aber ganz andere Dinge gemacht werden. Man kann gespannt sein. Einmal im Jahr öffnen wir die Kirche wirklich für die bildende Kunst und das ist uns auch wichtig.
Kirche und Kultur, ein wichtiges Thema auch für dich, Johannes.
Ja, absolut. Als geförderte Kulturkirche, die wir jetzt auch weitere 4 Jahre durch unsere Landeskirche gefördert werden, das wurde erst vor 2 Wochen bekannt, freuen wir uns natürlich, unsere Arbeit fortsetzen zu können und im Dialog zu sein mit allen Künsten, mit der Musik, mit der bildenden Kunst und allem, was es noch so gibt.
Ich freue mich, dass ihr hier gewesen seid und Lust gemacht habt auf eine wirklich spannende Geschichte. Wenn Sie also Lust haben, schauen Sie gerne mal vorbei, wenn Sie in der Nähe sind, in der Markuskirche Hannover. Dort findet die Lichtinstallation und Ausstellung Dunkellicht statt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei der Kuratorin Anne Kerbaum, dass sie hierher gekommen ist in den Kulturspiegel und natürlich auch bei Pastor Johannes Feisthauer. Schön, dass ihr da wart.
Sehr gerne.
Ja, sehr gerne.
Gemeinsam mit Ihnen geht es durch den Dienstag hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Die Musikwelt trauert um Anna R., die Sängerin, deren Stimme unvergessen bleibt. Mit dem Duo Rosenstolz ist sie bekannt geworden. Sie war aber auch als Solokünstlerin unterwegs und auch als Sängerin der Band Silly. Plötzlich und völlig unerwartet ist sie gestern mit 55 Jahren gestorben, was ihre Weggefährten und die Feuilletons mit großer Bestürzung aufgenommen haben.
Sie hatte alles, was an der Band Rosenstolz, mondän, groß, grandios gewesen ist. Operettenhafte Stimme, lyrische Fähigkeiten, enigmatische Ausstrahlung. Anna R. war eine der wenigen Diven, die diesen Namen verdienen.
Lass es Liebe sein.
Das schreibt der Spiegel in seinem Nachruf und auch die Würdigung auf Zeit Online liest sich sehr emotional.
Anna R. war vieles. Domina und Diva, gute Freundin und Trösterin. Vor allem aber war sie eine Botschafterin dafür, dass Liebe viele Formen kennt und keine von ihnen über der anderen steht.
Als Frontfrau von Rosenstolz prägte Anna R. eine ganze Generation. mit ihrer unverwechselbaren Stimme, ihrer emotionalen Tiefe und ihrer Fähigkeit, Menschen mitten ins Herz zu treffen.
Ich werde unseren ersten gemeinsamen Abend niemals vergessen. Wir tranken Schaumwein, du erzähltest mir, du wolltest Jazzsängerin werden und ich wollte Popmusik machen. Noch in derselben Nacht gingen wir zu mir und nahmen einen Song auf. Ich war hingerissen von deiner Stimme, von deiner Art zu singen, von deiner Gabe, jedes unserer Lieder in die schönsten Farben zu hüllen.
Rosenstolz Bandkollege Peter Plate in einem sehr persönlichen und berührenden Post bei Instagram.
Ja, die ist eine Ausnahmesängerin. Die Stimme einzigartig und wenn ich an Anna denke, dann höre ich die Stimme in meinem Kopf. Ich habe so bemerkt, dass was ihr ganz wichtig war, dass sie die Menschen berührt. Da konnte sie drüber reden und fing dabei an zu weinen. Ja, ich habe die Leute berührt. Das war ganz wichtig für Anna.
So erinnert sich der Silly-Gitarrist und Geiger Uwe Hasbecker an die gemeinsamen Jahre. Denn nachdem sich Rosenstolz 2012 nach gemeinsamen 20 Jahren und 12 Alben getrennt und Anna R. mit der von ihr gegründeten Band Gleis 8 Musik gemacht hatte, teilte sie sich von 2019 bis 2022 zusammen mit Jule Neigel die Sängerinnenposition bei der Ostberliner Rockband Silly. Die leicht kitschigen und sehr berührenden Liebeshymnen waren die eine Seite von ihr, das politische und soziale Bewusstsein die andere. Anna R. engagierte sich im Kampf gegen AIDS, wofür sie 2011 das Bundesverdienstkreuz erhielt, positionierte sich gegen den Irakkrieg und bewies auch auf ihrem Soloalbum 2023 Haltung, vor allem gegen Rechtspopulisten.
Deine Parolen sind so gruselig, was sonst das helfen soll, versteh ich nicht. Du sprichst.
Vor allem die Plötzlichkeit ihres Todes hat Weggefährten wie Uwe Hasbecker getroffen.
Ja, nun ist die Anna R. nicht mehr unter uns und das hat uns vollkommen überfahren. Ich bin schockiert, ich habe das noch gar nicht so richtig realisiert und damit muss man erst mal irgendwie klarkommen.
Und auch Peter Plate rang in den gestrigen Tagesthemen nach den passenden Worten.
Deswegen ist das ja wirklich alles so tragisch, dass sie ja eigentlich jetzt wieder auf Tournee gehen wollte und ein neues Album fertig hatte. Und ja, also in dem Fall ist sie natürlich aus dem Leben gerissen, ne?
Ihre Lieder erzählten Geschichten von Sehnsucht, Verletzlichkeit und Stärke. Immer getragen von dieser einzigartigen, facettenreichen Stimme, die zugleich kraftvoll und verletzlich sein konnte.
Liebes alles.
Anna, du wirst mir so fehlen. Mein ganzes Leben, meine Jahre in Berlin, all das war mit dir verbunden. Rosenstolz war eine der schönsten Zeiten meines Lebens. Rosenstolz, das waren du und ich. Und jetzt bist du nicht mehr da. Ich werde dich jede Sekunde vermissen. Danke für alles.
Florian Schmidt war das über Reaktionen auf den plötzlichen Tod der Sängerin Anna R.
NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer, ich freue mich, dass Sie bei uns sind. Wir nehmen Sie gleich mal mit nach Braunschweig. Das dortige Figurentheater Fadenschein feiert sein 30-jähriges Bestehen. Gemeinsam mit Ihnen schauen wir mal hinter die Kulissen. Dann stellen wir Ihnen den Göttinger Autor Tim Vollert vor. Er schafft es mit seinem Wissenschaftspodcast und dem Buch Mit Physik auf der Suche nach dem Sinn des Lebens, das unbegreifliche Universum begreifbar zu machen. Und wir haben mit dem Musiker Wolfgang Niedecken bei seinem Konzert letzte Woche in Bad Nenndorf über weitere musikalische Projekte gesprochen. Ich wünsche Ihnen einen tollen Abend mit uns. freue mich, dass Sie bei uns sind hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Seit 30 Jahren verzaubert das Figurentheater Fadenschein in Braunschweig Zuschauer, und zwar jeden Alters. Und das mit seinen fantasievollen Figuren und bewegenden Geschichten. Inzwischen hat sich die Spielstätte zu einer festen Institution in der niedersächsischen Kulturlandschaft entwickelt. Seit 5 Jahren leitet Miriam Paul das Theater, die nicht nur die Bühne, sondern auch das Familienleben mit 3 Kindern meistert. Bita Schaffinea hat eine Vorstellung besucht und hinter die Kulissen geschaut.
So wie ihr seid, will ich nicht sein.
Auf der Bühne des Figurentheaters wird gerade das Neinhorn aufgeführt. Felicitas und Feodora machen sich auf die Suche nach dem Nein und hoffen, es im Herzenwald zu finden.
Das ist ja schrecklich. Ein Neinhorn.
Also so langsam haben wir genug von deinem Getue.
Ich will einfach meine Ruhe. Ist das etwa zu viel verlangt?
Ach so. Wenn du das so willst, dann soll es so sein.
Aber sag uns mal, wieso? Warum bist du nicht wie wir? Warum bist du nicht so froh?
Auf den 120 Plätzen des Theaters sitzen kleine Kinder mit ihren Eltern. Nach knapp 1 Stunde ist die Vorstellung vorbei und das Publikum begeistert.
Ich kannte die Geschichte vorher gar nicht, aber Frieda kannte sie. Sehr schön, hat uns gut gefallen.
Sehr toll. Ich fand es schön, weil es nicht ganz das Neinhorn war, sondern auch ein bisschen anders wie heutzutage.
Ganz toll, ganz kreativ, ein bisschen anders. Wir kennen das schon ganz lange und ja, kommen auch gerne hier ins Fadenschein.
Ich fand es auch sehr cool, also vor allem mit dem Kuscheltier war das gut gespielt.
Das Figurentheater Fadenschein hat nicht nur ein junges, sondern auch ein altes Publikum. Viele Besucher verbinden ihre Kindheit mit den Vorstellungen dieses Theaters, erzählt Miriam Paul.
Ich werde häufig angesprochen von erwachsenen Personen, teilweise schon von Großeltern, die als Kinder hier waren, die mit ihren Kindern hier waren und für die das zu den schönen Kindheitserinnerungen gehört, ins Theater Fadenschein zu kommen. Und so haben wir natürlich auch für dieses Jahr ein umfangreiches Kinderprogramm geplant, aber wir spielen ja auch regelmäßig für Erwachsene.
Als die 45-Jährige Anfang März 2020 das Theater übernommen hatte, musste sie so manche Hürde meistern. Ihr jüngstes Kind war gerade geboren, dann kam Corona. Da funktionierte nicht immer alles wie geplant.
Also ich hatte mir das natürlich ganz anders vorgestellt. Ich hatte ein wunderbares Eröffnungsprogramm geplant. Und wie es allen Kulturveranstaltern ging, peu à peu musste alles abgesagt werden. Immer nur 2 Wochen im Voraus geplant. Also es war dann eine sehr aufregende Zeit, denn auf die Übernahme eines laufenden Theaterbetriebs hatte ich mich gut vorbereitet. Wir waren hier schon 1,5 Jahre im Übergabeprozess und ich kannte den Betrieb schon gut. Aber auf die Herausforderung, so ein Theater in Zeiten von Corona zu leiten, war ich natürlich überhaupt nicht vorbereitet, genauso wie niemand sonst. Und das war sehr spannend.
Das Team war gezwungen, auf neue Wege zurückzugreifen, um Kultur lebendig zu halten. Trotz dieser schwierigen Umstände blieb die Kreativität nicht auf der Strecke. Ein innovatives Format, das sich im Laufe der Zeit etabliert hat, ist das Fahrradtheater, erzählt Miriam Paul stolz.
Darauf wird vorne eine Bühne gebaut. Und dann fahre ich mit dem Lastenrad in die Kindergärten, auf die Schulhöfe und spiele in den Außengeländen. Und wir haben Stücke extra dafür entwickelt, von ungefähr 1/2 Stunde Dauer, die unaufwendig überall spielbar sind. Und das hat sich tatsächlich wunderbar etabliert. Also dieses Fahrradtheater gibt es heute noch. Dieses Jahr wird wieder eine neue Premiere dafür erarbeitet. Und das ist ein sehr schönes Format geworden.
Miriam Paul arbeitet fast rund um die Uhr. Ein über Jahrzehnte bestehender Theaterbetrieb erfordert Pflege, nicht nur auf künstlerischer, sondern auch auf technischer Ebene. Deshalb geht Miriam Paul regelmäßig in ihre Werkstatt im Keller, um die Requisiten instand zu halten. In einem Holzregal stehen zahlreiche Töpfe mit Farben, an der Wand hängen verschiedene Werkzeuge.
Hier haben wir dann extra Fächer für alle möglichen Leuchtmittel, extra für Kabel und Schlauch, für Draht und Bänder und für Kügelchen, für alles, was man immer so braucht. Denn das Theater will ja auch in Schuss gehalten werden und wir spielen unsere Stücke ja tatsächlich Jahrzehnte, sodass auch die ab und an mal eine Restaurierung brauchen.
Da es kein festes Ensemble gibt, möchte die 45-Jährige den zahlreichen freien Puppenspielern, die durch Deutschland und die Welt tingeln, in ihrem Theater eine Bühne und ein künstlerisches Zuhause bieten. Die Vorstellungen werden zu 2/3 von Gastspielern übernommen. 1/3 steht Miriam Paul selbst auf der Bühne. Für viele ist der Besuch im Fadenschein ein erster intensiver Kontakt mit Kultur.
Also uns ist es ein Anliegen, den Kontakt zu Kindergärten weiter zu stabilisieren und auszubauen und auch die angehenden Erzieherinnen darin einzubinden. Dafür suchen wir den Kontakt zur Erzieherschule, zur hiesigen, und versuchen, gemeinsame Modelle zu entwickeln, wie der Mehrwert von Theater, von Kultur für kleine Kinder natürlich auch den Betreuungspersonen vermittelt werden kann. Denn die entscheiden am Ende, wer zu uns kommt.
Toll, dass Sie bei uns sind, hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Für die meisten von uns sind die Dimensionen des Universums, in dem wir uns hier und jetzt ja gerade irgendwo befinden, total unvorstellbar. 13,8 Milliarden Jahre sind seit dessen Geburt durch den Urknall vergangen und mittlerweile ist es mindestens 93,3 Milliarden Lichtjahre groß. Es enthält 10 hoch 22 Sterne und das sind mehr als es Sandkörner in der Sahara gibt, also ungreifbar. In Göttingen gibt es aber einen gerade mal 24-jährigen Physik- und Biologiestudenten, dem es auf Social Media und in seinem Podcast Raum und Zeit extrem erfolgreich gelingt, das Unbegreifliche zumindest ein bisschen begreiflicher zu machen. Tim Vollert, so heißt er. In Buchform ist er jetzt im Makro- und Mikrokosmos mit Physik auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Jürgen Deppe hat den missionarischen Wissenschaftsinfluencer aus dem Weserbergland getroffen und mit ihm gesprochen.
Der Weltraum, unendliche Weiten. Ein Lichtstrahl würde vom einen Ende des Universums zum anderen 93,3 Milliarden Jahre gebrauchen. Vor 13,8 Milliarden Jahren aus dem Urknall hervorgegangen, enthält es heute 10 hoch 22 Sonnen plus Planeten plus Monde. Mindestens 10 hoch 22. Das sind mehr, als es Sandkörner in der Sahara gibt. Unvorstellbar.
Und zeitlich ist es ja wortwörtlich unvorstellbar. Das kann das Gehirn nicht verarbeiten, diese großen Zahlen.
Sagt Tim Vollert, wenn er auf die 13,8 Milliarden Jahre zurückblickt seit dem Urknall. Unvorstellbar? Vollert stellt es sich vor, beziehungsweise als Astrophysiker hat der gerade mal 24-Jährige für sein Buch mit Physik auf der Suche nach dem Sinn des Lebens alles zusammengetragen, was heute darüber bekannt ist. Der gebürtige Weserbergländer macht das höchst wissenschaftlich seriös und trotzdem verständlich, regelrecht fesselnd. Dabei ist, sagt Vollert, alles bloß Physik.
Es gibt ja kein zweites neben der Physik, was gerade unsere Realität kontrolliert. Ich sage mal, die Tatsache, dass wir sehen können, weil Photonen gerade unsere Augen erreichen, ist Physik. Jeder einzelne Gedanke, den wir fassen können und jede Wahrnehmung um uns drumherum, aber eben auch unsere ganze Realität. Wir sitzen ja gerade auch in einer Raumzeit, die halt gefüllt ist mit der Materie, die mal aus Elementarteilchen bestand, die im Urknall entstanden sind. Das ist ja alles Physik.
Und deshalb hat er vor ein paar Jahren auch angefangen, an der Georg-August-Universität in Göttingen Physik zu studieren.
Ich bin keines von diesen Kids gewesen, die unbedingt als Kind immer Astronaut werden wollten. Und ich war tatsächlich auch in der Schule nicht interessiert an Mathematik und Physik. In Mathematik auch gar nicht so gut. Wie bei überraschend vielen Menschen, die auch heutzutage Physik studieren, hatte ich eher, wie man es auf Englisch nennen würde, eine Epiphany oder eine Eingebung. Das heißt, ich bin wirklich eines Nachts aufgewacht und habe zum ersten Mal in meinem Leben darüber nachgedacht, dass wir auf dieser winzig kleinen blauen Murmel in diesem gewaltigen Kosmos wohnen. Und dann habe ich mich darüber nachgedacht, dass ich mich mein ganzes Leben damit nicht auseinandergesetzt habe, weil wir planen uns alles zusammen in dem Gesellschaftsbild, das wir kennen, und dann sind wir irgendwann tot. Und dann ist es vorbei. Und dann in den letzten Momenten ist ja nur die Frage, wie geht es jetzt physikalisch weiter? Und dann sind wir auf einmal wieder bei der Physik angekommen. Und die davor, das ganze Leben zu ignorieren, wirkt niederschlagend. Und ich war damals sehr niedergeschlagen, weil ich das Gefühl hatte, dass ich mein ganzes Leben bisher die Physik ignoriert habe, dass ich meinen Alltag praktisch blind gelaufen bin. Und das hat mich sehr stark inspiriert dazu, dann auch mich natürlich mit der Sinnesfrage auseinanderzusetzen.
Das hat er nun mit Physik auf der Suche nach dem Sinn des Lebens auf über 300 Taschenbuchseiten gemacht und es bleibt einem der Mund offen stehen. Nicht, weil man blindlings alles schluckt, was Vollert einem an Theorien und Belegen hinwirft, sondern weil er Gedanken über den Sinn des Seins lostritt, das ganz individuelle Sein und das der Spezies Homo sapiens als marginale Randerscheinung im riesigen, Milliarden Jahre alten Weltall. Was hat das alles für einen Sinn?
Ja, das Universum ist 13,8 Milliarden Jahre alt, aber es wird noch viele Äonen existieren. Für einen winzig kurzen Augenblick dazwischen existieren wir gerade mit unserem Bewusstsein. Und Wir bauen ja die ganze Sinnesfrage darauf auf. Warum existieren wir gerade? Warum haben die gleichen Naturgesetze, die schwarze Löcher erschaffen, haben uns erschaffen? Und da muss man sich die Frage stellen im Grunde, wie ist der Kosmos heute? Und welchen Einfluss kann intelligentes Leben, was können die in dem kurzen Zeitfenster, in dem Leben existieren kann, machen, was dann danach etwas unterschiedlich macht?
Dann dreht Tim Voller das ganz große Rad der galaktischen Geschichte und reißt sein Publikum mit. Weil er das aber nicht im großen, weiten All tun kann, ist der sympathische Weserbergländer hienieden auf der schnöden Erde ganz real in der Lokalpolitik einer 13.000 Seelen-Kleinstadt aktiv. Das Leben muss halt einen Sinn haben.
Tim Vollerts Buch mit Physik auf der Suche nach dem Sinn des Lebens ist bei DTV erschienen und kostet 13 Euro. Und das gesamte Gespräch mit diesem hochinteressanten Influencer finden Sie auch bei ndr.de/kultur und in der ARD Audiothek. Der Dienstagabend im Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen. Zur Sommer alt lautet der Titel eines Albums von Wolfgang Niedecken. Aber auch mit 73 Jahren fühlt sich der Kölner Rockmusiker noch jung genug, um lange Konzerte zu geben. Ja, bis eine Erkältung ihn dann ausbremst, so geschehen vergangene Woche, als Niedecken noch in Bad Nenndorf auftrat, bevor er dann weitere Veranstaltungen vorerst absagen musste. Uli Kniep aber gab er noch ein Interview, in dem er auch über weitere Pläne sprach.
Ihr Lieben, das Konzert in Bad Nenndorf ist soeben zu Ende gegangen und es ist glimpflich verlaufen. Die Leute waren unglaublich nett, die haben das toleriert, dass bei mir an der Stimme, jedenfalls wenn ich gesungen habe, nur noch gekrächzt rauskam. Es wäre unvernünftig, einfach weiterzumachen.
Verdammt lang her, dass ich fast alles ernst nahm. Verdammt lang her, dass ich an jetzt glaub.
3,5 Stunden lang hatte Wolfgang Niedecken alles gegeben, doch dann war die Luft raus. Die Stimme versagte und die weiteren Konzerte mussten abgesagt werden. Gut 500 Fans hatten ihn zuvor in der seit langem ausverkauften Wandelhalle in Bad Nenndorf aber gefeiert.
Es war ein hervorragendes Konzert. Ich bin ja BAP-Fan seit fast 50 Jahren und das hat mich heute total überrascht. Vor allen Dingen in Kombination mit dem Klavier, super.
Ich bin so geflasht, das war so berührend, so Tiefgang. Und er hat so mit der krächzenden Stimme so gefühlvoll gesungen. Also es war einfach wunderbar.
Vor allen Dingen die Geschichten haben mir gefallen und die Stimme, die ruhige Stimme von Wolfgang Niedecken ganz hervorragend.
Vor allen Dingen die Lesung hat mir sehr gut gefallen und die Texte und Wolfgang ist einfach ein toller Typ.
Ich wünsch mir, du wirst hey, du wirst hey bei mir.
Die Kombination aus Konzert und Lesung kam also sehr gut an, obwohl das Repertoire keineswegs eine Aneinanderreihung großer Hits war. Auch die Präsentation war unspektakulär. Vielleicht wären sogar einige Bilder als Illustration zu den Geschichten aus der Jugend noch eine Bereicherung gewesen.
Mal im Vertrauen, was soll der Scheiß?
Musikalisch überzeugten die neuen Arrangements nur mit Gitarre, Mundharmonika und dem Flügel, den Mike Herting virtuos spielte. Niedeckens Programm war vollkommen neu.
Ich arbeite ja an diesem Programm, dieses zwischen Start und Ziel, eigentlich seit vorigen März.
Selbst langjährige BAP-Fans erfuhren Neues, Hintergründe der Texte von Songs wie Souvenirs und Maria, die eigentlich Niedeckens Frau Tina ist.
Maria, weißt du eigentlich, was du für ihn bist? Ich sage bis und nicht ins Wort.
Im Gespräch vor dem Auftritt hörte sich Wolfgang Niedecken hochinteressiert die Geschichte des demokratischen Bündnisses Bad Nenndorf ist bunt gegen rechts an.
Ich finde das super, wenn die Leute nicht sagen, ich finde mich damit ab, sondern nur ein paar Spinner. Und ist nämlich nicht so. Die Spinner werden immer mehr.
So bedauerlich es ist, dass weitere Konzerte in der Zweierbesetzung nicht stattfinden können, so spannend ist die Erwartung der BAP-Sommertournee inklusive eines Auftritts beim legendären Hardrock-Festival in Wacken am 31. Juli.
Am Anfang habe ich gedacht, Wacken, da haben wir doch eigentlich nichts zu suchen. Und doch, die sind alle mit euch aufgewachsen. Ja, also ich bin total gespannt. Also wir werden eine Stunde spielen und werden da natürlich nicht großartig zu Balladen kommen, sondern wir werden reinhalten, ist ja klar.
So dürfen sich Niedecken-Fans also noch auf einige Vorhaben des 73-jährigen Kölner Künstlers freuen.
Der Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen am Dienstagabend. Es hat wieder ganz viel Spaß gemacht und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen traumhaften Abend mit uns hier bei NDR 1 Niedersachsen. Am Mikrofon war Martina Gielitzer. Tschüss.